Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Gedankensalat, der ultimative Podcast mit Edwin und Yilmaz. Viel Spaß beim Hören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gedankensalat, heute aus Berlin. Ich sitze zusammen mit dem tollen, wunderbaren und so, so cuten Fatbath zusammen.
Hi.
Und wir beide reden heute über sein Buch, Gedichteband, Zwischen den Rissen. Und das ist mein erster Reminder an euch, falls ihr es noch nicht gelesen habt. Der Link ist in den Shownotes, gönnt euch. Walla, ich saß hier gerade eine halbe Stunde, weil wir uns entscheiden mussten, welche zwei wir euch mit euch in der Folge teilen wollen. Und ich war so, Pat, ich bin eine Libra, ich kann nicht entscheiden, ich will die am liebsten alle vorlesen. Und also, ja gut, dann machen wir eine Lesung. Na gut, wir haben jetzt auf jeden Fall zwei. Und wie geht's dir erstmal?
Ey, vielen Dank, dass ich hier so gespoilt werde, so am Anfang deiner Folge. Ey, freut mich voll, dass das zustande kommt und danke auch nochmal für die Einladung.
Du hast dich selbst eingeladen.
Ja, ich habe mich selbst eingeladen.
Ich danke dir dafür.
Ja, ich dachte mir so, ich slide mal in deine DMs.
Ja, please, people do that.
Ja, ich dachte, ich slide in deine DMs, weil ich am Anfang, als ich dich kennengelernt habe, gar nicht gewusst habe, dass du den Podcast machst.
Nee, ja. Wir haben uns ja letzten Monat auf Ahmeds Geburtstag, glaube ich. Das war flüchtig, weil wir waren nur Karaoke singen eigentlich.
Ja, genau. Und dann habe ich gesehen, oh, die macht irgendwie Podcasts. So, ich so, spontan einfach, hast du Bock zusammen zu machen? Du so, ey, why? Das war schon cool.
Sehr cool, ja. Hab mich selber danach auf jeden Fall gefreut. Unsere Wege haben sich gekreuzt und Jetzt sitzen wir hier zusammen und nehmen eine Folge gemeinsam auf.
Ja.
Das ist eine der ernsteren Folgen auf jeden Fall, würde ich sagen. Gedankensatz ist ja eher so ein Spread Positivity und wir sind ein cuter Place und bla. Mhm. Genau, aber wir werden heute an dieser Stelle schon mal so eine kleine Triggerwarnung über Krankheit, Tod, Verlust auch reden. Genau, falls euch das betrifft und es euch nicht gut damit geht, dann seid gewarnt, hört diese Folge nicht und nicht alleine an. Und falls ihr doch interessiert seid, glaube ich, kann das auch viel Kraft stärken, gerade was wir sagen werden, worüber über unsere Erfahrungen reden werden, auch empowernd sein, bestimmt an einer anderen Stelle. Genau, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr reingeschaltet habt. So, bevor wir weitermachen, habe ich ein kleines Spiel vorbereitet. Hm. Das heißt, Lieblings, du darfst nicht in meine Notes gucken.
Ja.
Das muss eine Überraschung sein.
Okay, ich mache meine Augen zu währenddessen.
Mein Gott. Also, ich habe 4 Wörter aufgeschrieben für dich und du sagst immer dein Lieblings dazu. Und kannst dann eine Story erzählen oder wie es dazu kam oder warum. Und ein bisschen Input geben in dein Köpfchen schon mal vielleicht. Mm. Und das Erste ist ja, liegt auf der Hand eigentlich. Du bist, ich habe es eben letztens in meiner Story geschrieben, Gedichteschreiber. Und Ahmed meinte eben, aber das heißt Poet. Und ich war so, what? Dieses Wort wäre mir in 40 Jahren
so
nicht eingefallen.
Ja, das war mega lustig.
Und er war so, was sagst du zu Autorinnen, Buchschreibende? Oder war ich so, das war nur ein Aussetzer. Auf jeden Fall, dein Lieblingsbuch ist das erste Wort.
Oh, das ist so schwierig tatsächlich.
Ja, du kannst auch 2 oder 3 sagen, I'm not that strict.
Ja, weil es kommt, diese Frage kommt immer voll oft, denn die Leute wollen immer einen Titel haben, habe ich das Gefühl.
Mhm.
Und dabei ist es so, ich finde, Bücher sind auf Lebenssituationen zugeschnitten manchmal. So, Leute schreiben ja aus Situationen, aus Ideologien und aus sonstigen etlichen Motivationen heraus.
Mhm.
Und ich glaube, ich hatte das auch mal in einer dieser Videos vom Resonar Verlag gesagt, welches Buch ich richtig gut finde, weil das auch so, so eine Hommage an so mein Queersein ist so ein bisschen, ist von Pajtim Statovce, das heißt My Cat Yugoslavia, das finde ich sehr gut. Ansonsten feiere ich Lyrik allerlei, auch ziemlich altes Zeug, viel albanisches Zeug in letzter Zeit auch. Ja, das ist schon etwas, was ich gerade sehr feiere, doch.
Dankeschön. Okay, dann machen wir weiter mit dem zweiten Wort, und das ist deine Lieblingsfreizeitbeschäftigung. Oh. Neben dem Schreiben, nehme ich an.
Das ist echt schwierig, weil ich muss echt sagen, dass so das Schreiben gerade bei mir schon ziemlich meine Lieblingsfreizeitbeschäftigung ist, die mich auch voll runterbringt einfach. Mhm. Seit der Buchveröffentlichung hat sich bei mir viel getan auch, und auch privat und so hat sich voll viel getan. Und vor dem Hintergrund ist das jetzt irgendwie die letzten Wochen, Monate echt zu kurz gekommen. Und wenn ich dann irgendwie eine Minute habe, dann ist es dann doch das Schreiben, muss ich zurückpassen hier, ja.
Cute, nein, nehme ich, alles gut.
Okay, nice.
Lieblingsessen?
Also gerade aktuell crave ich albanisches Essen so übertrieben.
Okay, was ist typisch albanisch?
Also gerade heute Morgen nach dem Feiern gehen, sorry Mom, waren wir bei einem Bäcker und die hatten so frisches Burek.
Oh, mit was für einer Füllung?
Spinat. Und das ist so frisch, da war frisches warm. Spinat drin und es war so warm. Und ich so, Gott. Und
es war nach dem Feiern ist es das Richtige.
Ja, es war halt auch einfach richtig gut. Und gerade heute irgendwie in der Insta-Story, da gibt es irgendwie so ein Gericht, das ist so ein Dish, das ist Paprika, so lange Paprika, grüne meistens. Und die ist dann in so einer Art, I guess, Sahnesoße drin. Oh, diese Kombi ist dann immer so nice, weil Paprika ist noch so ein bisschen roasted. Es ist dann immer ein sehr juicy,
all the flavors.
Ja, juicy experience. Ich liebe das.
Nice. Hast du gestern auf der Homies-Party auch zufällig?
Nee.
Ah, okay. Nee. Soll nice gewesen sein, ich war auch nicht stolz. und das letzte Wort ist Lieblingserinnerung.
Oh.
Oder eine einfach, die dir sehr gut gefällt.
Die erste, die mir gerade eingefallen ist, ist tatsächlich eine Erinnerung, die ich hatte, als ich klein war, mit meinem Zwillingsbruder und meinem Papa. Da denke ich irgendwie immer mal gerne wieder zurück dran, und zwar hatten wir so eine Tradition, irgendwie samstags gemeinsam einkaufen zu gehen. Meine Mom musste samstags meistens arbeiten, mein Vater hatte samstags immer frei. Und wir sind dann immer nach dem Einkaufen irgendwie Kebab essen gegangen.
Nice.
Und als mein Bruder und ich klein waren, haben wir uns immer den Kebab geteilt, weil wir noch den ganzen nicht geschafft haben und so. Und dann durften wir immer in diesem Kebab-Store sitzen und mit unseren Sandalen irgendwie den Ayran ausschlürfen. Und das ist immer so eine sweet memory.
Sehr.
Ja.
Danke, dass du es mit uns teilst.
Ja, klar.
für alle, die Fahrt... Kann ich meine Fahrt bleiben?
Ja, Fahrt ist okay. Okay. Safe.
Nice. So hast du dich ja auch vorgestellt.
Ja, auf jeden Fall.
noch nicht kennen. Kurze biografische Information. Du bist Jahrgang 96, ne?
Genau.
Habt ihr auch so ein Wort für Abi oder so, älterer Bruder? Willst du, dass ich das sage? Das frage ich immer sicherheitshalber.
Du kannst mich nennen, wie du möchtest. Ich glaube, mir würde jetzt kein spontanes einfallen, aber...
Manche bestehen ja drauf. Ich habe eine 2-jährige Schwester und sie muss mich Abla nennen, like, sie muss Großschwester zu mir.
Ich bestehe gar nicht darauf. So. Okay. Bei mir ist das alles ein easy, ja.
Okay, 96er, du bist das Kind zweier kosovarischer Geflüchteter, richtig? Deine Eltern sind damals 95 hierher gekommen, ein Jahr später, pop, warst du dann da.
Ja, wenige Monate später tatsächlich. Ja.
Wirklich?
Ja. Ende 95 kamen die und Anfang 96 kam mein Zwillingsbruder und ich.
Ach, cute. Ah, du hast einen Zwillingsbruder.
Ja, wir sind nicht ein Eich.
Das ist immer die Frage, die danach kommt.
Nur um die Spannung mal rauszunehmen.
Lass ich mir gleich ein Foto sehen.
Okay.
Ich habe ein bisschen natürlich dich gestalkt im Internet. Das macht man ja so, professionelle mäßig so einmal. Und ich war sehr erstaunt, weil dein Werdegang, ich schmeiß jetzt einfach mal Wörter rein, Flüchtlingsheim, Hauptschule, dann warst du Stipendiat der Stiftung der Deutschen Wirtschaft und bist jetzt noch Stipendiat bei der Deutschen Stiftung Integration.
Ja.
Hast ein Buch rausgehauen und bist einfach ein Überflieger gefühlt. Was ist das für ein Werdegang?
Okay.
Mashallah,
danke.
Wirklich.
Ja.
So eine Inspiration. Und ich muss sagen, das Buch, Leute, wirklich, es ist Gänsehaut gewesen für mich. Aber schnell in eure Finger, bevor es wieder ausverkauft ist, weil die erste Auflage war nach 4 Tagen ausverkauft.
Ja, das
also,
war
also Applaus war an dich.
Ja, danke. Richtig. Ich muss auch echt so ein bisschen sagen, dass der Verlag und ich, wir haben echt eine coole Zusammenarbeit gehabt und da gehen echt nochmal Props an den raus. Wir haben wirklich meinen ganzen Stuff mit sehr viel Liebe behandelt während des Kooperationsprozesses und ich durfte auch viel einfach meiner Ideen reinbringen. Das fand ich mega cool. Ja, als nach 4 Tagen dann irgendwie das so feststand, nach dem offiziellen Release, war ich so krass.
Mhm.
Wow.
Mhm.
Ja.
Überwältigt?
Extrem, weil das war am Anfang ja wirklich noch so, dass die Leute keine Idee davon hatten. Ne? Mhm. Also die haben ja nur ein paar Schnipsel bekommen über Informationen, die ein bisschen gedroppt wurden. Und ich glaube auch Friends and Family am Anfang haben wirklich einen sehr hohen Beitrag dazu geleistet, dass das Ding wirklich so krass gepoppt ist am Ende. Das war schon crazy, ja.
Wow.
Ja, ja.
Wie kam es überhaupt dazu? Hast du schon immer geschrieben? War das so eine spontane Idee, die du hattest?
Ja.
Wie ist der Entstehungsprozess? Kannst du uns so ein bisschen hinter die Kulissen mitnehmen?
Ja, ey, ohne Scheiß. Ne? Darf man sowas sagen?
Ja, weil wir darfst alles sagen, okay. Außer du bist Nazi und halt die Fresse.
Okay, das können wir ausschließen. Aber tatsächlich ist das bei mir irgendwie immer so gewesen, dass ich immer dachte, ich hätte kein Talent. Und für die ZuhörerInnen, ich glaube, ganz kurz, wir sitzen hier bei meiner besten Freundin in ihrer wunderschönen Wohnung neben ihren Gitarren.
Mhm.
Und es erinnert mich an die Zeit zurück, wo ich immer dachte, ey, ich habe kein Talent und ich kann kein Instrument, ich kann nichts Cooles, ich kann keine Akrobatik.
Du wurdest nicht so gefördert wie die White Kids, so die so jeden Tag der Woche ein anderes Hobby ausüben.
Tatsächlich haben meine Eltern voll viel Wert darauf gelegt. Mhm. Aber kennst du das so, du darfst viele Sachen ausprobieren, mhm. aber du fühlst es irgendwie manchmal nicht.
Mhm.
Und
mir du, im Ballett.
War das bei dir so?
Ja.
Oh, crazy. und bei mir war das mit dem Schreiben, glaube ich, immer schon da. Also ich erinnere mich so als, ich habe zum Beispiel richtig geliebt, früher in Freundschaftsbücher reinzuschreiben und dann auf dem Flohmarkt habe ich irgendwie so ein richtig altbackenes Tagebuch geschenkt bekommen. Aber dadurch, dass das komplett leer war und es meins war, habe ich dann wirklich das konsequent geschrieben oder ganz oft und am Ende dann auch immer die Sachen schön bemalt und so.
Mhm.
Und es war, glaube ich, es ist wichtig für den Gesamtprozess, das mit einzubeziehen, weil ich glaube, dass das Schreiben bei mir schon echt lange verankert war letztlich. Und dann irgendwie in der Pubertät, ich weiß noch, die ganzen Tumblr-Zeiten von früher. Ich wollte auch so cool sein und einen Blog haben, weil ich habe immer andere Blogs gesehen. Und die haben dann auch ihre eigenen Sachen reingeschrieben, ihre Poetry. Damals mit Cush and Wisdom. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch
sag
jemand was
sagt. Sag mir gar nichts. Ja, was ist das?
Das ist so, kennst du The Good Quote?
Nee.
Das ist so eine Instagram-Seite und Tumblr-Seite gewesen, die immer so positive Vibes.
Ah,
and
okay.
They want to send out that kind of stuff und so. Und da habe ich mich früher als ganz junger Mensch mal sehr inspiriert von gefühlt und dachte, ja, vielleicht mache ich das mal, aber ich habe mich immer nie getraut und dann lieber das auf so Social Media erstmal beibehalten, dann lange nichts gemacht. Und tatsächlich kam dann wirklich mit dem Tod meines Vaters nach einer langen Zeit wieder mal mehr irgendwie Inhalte, die ich festhalten wollte.
Mhm. Ja. Das war so der Auslöser ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich da jetzt so offen sprechen kann, aber...
So wie du dich wohlfühlst.
Auch, okay, weil ich hatte eine richtig lange Blockade einfach irgendwie nach dem Tod meines Vaters. Ich glaube, geht vielen Leuten so, dass sie dann ihre eigenen Coping-Mechanismen waren, aber ich war irgendwie lange einfach sehr geblockt, überhaupt mit Leuten zu sprechen und war einfach sehr, sehr tief in Pain,
I guess. Ja, ich glaube Schmerz, ja.
Ja, und 2020 war das ja dann und dann kam ja auch Corona und gezwungenermaßen ist man dann einfach in dieser krassen Situation gewesen, dass man mit seinen eigenen Gefühlen noch viel stärker konfrontiert war als ohnehin schon, glaube ich, in so einer Situation. Und das war so ein Zwischenschaukelspiel, wenn ich das irgendwie so sagen kann, zwischen Taubheit und auf jeden Fall viel, was aufgearbeitet werden muss.
Ja, das merkt man auf jeden Fall. Du verarbeitest viel in dem Buch.
Ja.
Verlust, aber auch in unterschiedlichen Hinsichten, egal ob es um Identität geht oder um Familienmitglieder. Mhm. Und es ist so persönlich, finde ich, du lässt uns so nah ran an dich und deine innere Gedankenwelt so,
ja.
Was voll schwierig ist für andere. Also ich finde nicht immer Zugang zum Beispiel, aber ich habe echt beim Lesen gemerkt, dass wir so vieles teilen, aufwachsen in der Diaspora, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, oder ja, alles, was wir gerade genannt haben. Und das werden auch heute unsere Themen sein. Ihr habt jetzt schon so ein bisschen Vorgeschmack darauf gekriegt und ich würde noch an dieser Stelle sagen, möge Allah deinem Vater ins Paradies gewähren.
Oh, danke dir. Danke.
Ich finde es so toll, dass du das mit uns teilst, weil leider ist es immer noch so tabu irgendwie. Und ich weiß nicht, wie das bei euch in der Family ist, aber bei uns redet man nicht wirklich drüber.
Krass. In einer engen Familie?
Ja, ja, es ist so, ich glaube auch, weil es mit sehr viel Schmerz verbunden ist. Und alle durchleben ihren Schmerz aber so alleine irgendwie. Ist das bei euch ähnlich oder geht ihr da als Familie durch und wenn ja, wie?
Ja, das ist eine richtig gute Frage tatsächlich. Und ich denke, es ist auf jeden Fall so, dass wir als Familie schon drüber sprechen. Aber es gibt Phasen, also ich glaube einfach, es gibt auch so Phasen, wo jeder für sich irgendwie seine eigenen Sachen verarbeiten muss, und dann Phasen auch, wo Erinnerungen geteilt werden, Inhalte geteilt werden, so. Das passiert oft in Nuancen, so. Passiert jetzt auch nicht allertags, einfach weil einen holt das Leben ein.
Ja, voll.
So schnell leider,
voll.
So. Aber ich weiß ganz genau und, dass wenn ich jetzt irgendwie Redebedarf habe, dass ich das immer machen kann. Also da bin ich wirklich froh drum und vielleicht auch in einer privilegierten Situation, wenn du jetzt sagst, ja, dass es bei dir jetzt nicht so ist.
Das heißt, ihr geht da durch diese Reise, was ja auch voll der Prozess ist, ne? So einen geliebten Menschen zu verlieren, gemeinsam durch, irgendwie, wie ich das so raushöre. Und du erfährst auch viel Support von deiner Familie, was dein Buch jetzt angeht.
Ja.
Ne? Habe ich auch so eben rausgehört. Voll. Und wie stolz sind bitte alle auf dich?
Das ist schon sehr cute. Also, ich muss sagen, ich hatte schon, also nicht Angst, aber gewissermaßen schon Respekt, weil das Ding ist halt, die Geschichte, die ich zu meinem Vater habe, es ist unmöglich, das Ganze von meinen Geschwistern oder meiner Mama zu trennen. So. Also meine Geschichte ist immer automatisch auch irgendwo deren Geschichte.
Ja.
Das ist
wie sagt man das?
Korreliert. Ja. Oder es geht, geht Hand in Hand einfach. Genau. Und von daher, viele meiner Gedichte und viele der Inhalte, mit denen waren meine Geschwister und meine Mom, meine Familie, die waren einfach nicht vertraut damit. Und ich war schon so, wow, ich hab in einer bestimmten Tiefe über bestimmte Sachen gesprochen. Aber als ich dann nach Augsburg kam und einfach so die Gesichter gesehen habe und den Frohsinn gesehen habe, dann war ich schon sehr schön, sehr, sehr erleichtert, ne? So, weil ich glaube, das Buch hat uns irgendwie, ich will da jetzt nicht hochstapeln, haben schon eine Plattform gegeben, um auch nochmal über bestimmte Sachen zu reflektieren, nachzudenken und auch eine Tribute zu payen an Papa. Und
voll.
Ja, das ist schon voll. Eine besondere Sache.
Du schreibst, 2020 starb mein Vater nach langem Kampf gegen eine schwere Erkrankung. Ich erzähle das, weil sein Tod einen Wendepunkt in meiner persönlichen Entwicklung dargestellt hat. Und du thematisierst damit ja offen die Krankheit und den Tod deines Vaters, was ja in unserer Gesellschaft nicht so häufig diskutiert wird, sage ich mal, oder überhaupt thematisiert.
Ja, total.
Und auch, was diese Erfahrung mit dir persönlich gemacht hat. Du schreibst als Wendepunkt und wie genau können wir das verstehen? Wie war der Pfad davor? Was macht so eine Erfahrung mit einem Menschen und wie verändert man sich? Also es ist ja unterschiedlich. Jeder erlebt Verlust auf unterschiedlichen Ebenen und wie würdest du deine Reise beschreiben? Also mit dem ganzen, mit den ganzen Gedanken, die man hat, die einem so durch den Kopf gehen.
Das ist so witzig, dass du das fragst, weil ich habe erst heute Morgen darüber nachgedacht. Und ich glaube, angefangen damit, dass wir in der Diaspora ja oft dieses Phänomen haben, in zwei Welten aufzuwachsen, kriegen wir ja irgendwie auch immer gleichzeitig zwei unterschiedliche Ideen von Dingen.
Ja.
You know, like.
Voll. A und B.
Richtig krass. Und es fängt irgendwie in Erziehung an, es fängt in familiären Mustern an, es fängt in in der Wahrnehmung von, wie muss Liebe sein und wie muss das nicht sein und wie müssen Beziehungen sein und nicht an. Also.
Wie sieht das konkret bei dir aus zum Beispiel?
Also, ich glaube, mein Vater hat sehr viele Love Signs gesendet zu Lebzeiten, die ich erst leider nach seinem Tod verstanden habe.
Ja, so. I can relate.
Und dafür beiße ich mir manchmal den Arsch, obwohl ich jetzt genau weiß, okay, it's been like that.
Ja.
Ich muss das jetzt akzeptieren.
And I mean, you didn't know better.
Ja.
Also,
ja, auf jeden Fall. Man hat auch so viel mit sich selbst zu tun als junger Mensch.
Ja.
Ne? Also ich meine, als mein Vater gestorben ist, ich war 23. Und das ist wirklich noch relativ früh. Also ich will das jetzt nicht messen, aber für mich war es früh.
Ja.
Hat sich früh angefühlt irgendwie.
Ja.
Und genau. Ich denke, dass der Wendepunkt einfach darin bestanden hat, dass ich wirklich eine tiefe Auseinandersetzung mit unserer Beziehung, die wir zu Lebzeiten hatten, diese Auseinandersetzung habe ich einfach gesucht und in dem Verarbeitungsprozess auch gefunden. Und ich bin total dankbar. Dankbar, dass also für meine Freunde, die auch gesagt haben, hey, mach das, go ahead, do it. Weil ich glaube, das ist genau das, was ich gebraucht habe, um nicht nur die Beziehung zu meinem Papa zu verstehen, aber, sondern auch letztendlich mein eigenes Leben, meine Rolle in Deutschland zu verstehen, das diasporische Leben, den Status als Geflüchtete in der fernen Vergangenheit zu verstehen, besondere Formen von Diskriminierung zu verstehen. Also das war schon die Auseinandersetzung, es ging nicht nur um die Beziehung, sondern wirklich auch viele gesamtgesellschaftliche Themen, die mich dann als Individuum dann irgendwie betreffen. So. Ja.
Wo willst du dich denn jetzt in der Gesellschaft einordnen? Fühlst du dich wie zu Hause? Ist es deine Heimat hier?
Ja.
Was lässt dich wohlfühlen?
Ich weiß, es passt bestimmt dem einen oder anderen nicht, aber auf jeden Fall ist das mein Zuhause. Also, und ich nehme mir mein Zuhause auch so. Das, das ist einfach so. Ich bin in Deutschland geboren, aufgewachsen. Man hört ja auch oft die Frage so, fühlst du dich mehr das oder mehr das? Fühlst du dich mehr albanisch oder fühlst du dich mehr deutsch? Ich hatte da letztens auch eine ziemlich interessante Unterhaltung mit meiner Freundin Elona, mit der ich übrigens auf Tour bin.
Shoutout!
Ja, Shoutout! Kommt zur Lesung, wir sind vielleicht bald in eurer Stadt.
Oh, nice! Ich drop's in die Story.
Okay, nice. Genau, mit dir hatte ich eine Diskussion darüber letztens, weil sie dann auch gesagt hatte, lange, lange haben wir die Frage, bin ich das oder das? Und letztlich müssen wir uns entscheiden. Müssen wir uns wirklich entscheiden? So, weißt du, was ich meine? So, weil,
warum kann ich beides sein?
Ja, ich meine, im Endeffekt kommen wir doch eh nicht drum herum. Ich glaube, das, was ich jetzt sagen werde, hat jedes diasporische Kind sowieso zum 100. Mal gehört, dass wenn du dort bist, dass du merkst, dass du deutsch bist. Und wenn du hier bist, dass du irgendwie merkst, dass du auch deutsch bist, aber vielleicht manchmal geothered wirst.
Ja.
So. Und vor dem Hintergrund kann ich auch nur mal betonen, ne, dass mein Deutschsein ohne mein Albanischsein nicht das wäre, was mein Albanischsein und mein Deutschsein wäre. Das wird immer in Hand gehen.
Ja, ich habe das Gefühl, wir Kinder der Diaspora haben uns unsere eigene kleine Welt aufgebaut, irgendwie, wo wir so aus beiden Kulturen, welche auch immer das jetzt sein mögen, immer das nehmen, was uns gefällt und so unsere eigene Kreation dann designen.
Dieser schöne Zwischenraum einfach.
Ja. Du redest auch vom Niemandsland, ne? Richtig?
Also so, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich diesen Begriff schon mal verwendet habe.
Ich habe das gelesen.
Ich weiß es nicht. Vielleicht kann sein.
Ich bin mir auch nicht
sicher. What did I say there? aber für mich ist es mehr so eine Ruhe finden manchmal in diesem Zwischenraum.
Ja,
also, doch, total. Also ich glaube auch einfach, dass wenn man eine Gruppe von Leuten hat, und deswegen finde ich Empowerment untereinander und natürlich safer spaces, as we know them, mega wichtig.
Voll. Das Aufwachsen in der Diaspora oder als Kind der Diaspora ist, finde ich, auch eine Art des Verlusts irgendwie für mich. Ja,
krass.
Weil, ja, voll. Es ist auch Reichtum irgendwo und bereichert mich voll.
Ja.
Ich habe die Gelegenheit, sozusagen eine zweite Kultur reinzugucken.
Mhm.
Aber auf der anderen Seite hatte ich auch viele Momente, vor allem als Kind, wo ich etwas hinterhergetraut habe, was ich nicht hatte oder niemals haben werde, was so wie meine weißen Mitschülerinnen zum Beispiel hatten oder so, wo ich mich auch nicht zugehörig gefühlt habe oder wo ich gedacht habe, boah, hier fehlt was, bei unserer Familie ist das nicht so, warum, bla bla bla. Und Ich wollte dich da mal fragen, wie siehst du das? Wo siehst du da Bereicherung? Siehst du da auch Verlust oder nicht? Und wie gehst du um mit diesem Hin- und Hergerissensein, was ich jetzt so raushören konnte? Irgendwie?
Ja, das ist eine richtig gute Frage. Also ich meine, das ist ja auch wirklich ein Prozess und ich glaube, dass der vielleicht auch noch nicht fertig ist. Mhm. Aber ich denke, mir ging es schon ein ziemlich weites Stück in meinem Leben so, dass ich, wie du, Sachen hinterher getrauert habe. Mhm. Dass ich das Gefühl habe, dadurch, dass man dieses Zugehörigkeitsgefühl in Deutschland als Person of Color oder als migrantisierte Person nicht bekommt in gewissen Situationen, dass man da, dass es einfach verstärkt auftritt. So.
Mhm.
Und ich muss sagen, dass es mir extrem geholfen hat, darüber zu sprechen. So.
Mhm.
Weil am Anfang, ich bin gebürtiger Augsburger, ich komme aus Bayern und
ach, krass.
Ja, ja.
Das wusste
ich
nicht.
Ich bin, ja. Scam, ich bin gar nicht aus Berlin.
Fake News. Fake.
Genau, und da gab es auch irgendwie auf jeden Fall Menschen, die migrantisiert sind. So. Aber da hast du einfach, als junger Mensch hast du erstmal irgendwie keinen Plan.
Ja.
Dann nimmst du deine Rolle irgendwie an, so als in Anführungsstrichen Ausländer. Mhm. Und zweitens, den Zugang zur Diskussion findest du nicht. Und als ich dann nach Berlin kam, hat mir das echt geholfen, irgendwie von mir aus über mich selbst zu reden, weil ich mich empowered gefühlt habe, in einem gewissen Alter auch einfach Sachen loszulassen.
Mhm.
Ja, ready, den Schmerz loszulassen und einfach zu akzeptieren, dass ich vollkommen in Ordnung bin, so wie ich bin. Und ich empower jetzt so mein schwarzes Haar, mein Bart und Körperbehaarung auch gewissermaßen, weil das halt überhaupt nicht in dieses westeuropäische Bild passt.
Mhm.
Und das ist irgendwie, ja, so Sachen einfach, die ich lange nicht appreciated habe, wo es überhaupt gar keinen Grund dafür gibt, sie nicht zu appreciate. Den versuche ich einfach mehr Liebe zu geben.
Mhm.
So, weil warum nicht?
Ja.
Ja. Und ich weiß natürlich, es ist einfach gesagt als getan.
Voll, es ist alles ein Prozess.
Es ist aber ein Prozess, genau. So. Deswegen, keine Ahnung, sprecht mit Leuten drüber, I guess. Mhm. Das wäre so mein Tipp an dieser Stelle. Sucht Leute, von denen ihr denkt, okay, die könnte vielleicht auch davon betroffen sein und vielleicht mal einfach Perspektive einholen. Reden hilft.
Ja, nice. Boah, das wäre schon meine nächste Frage gewesen. Was würdest du denen empfehlen, die damit strugglen? Irgendwie voll gut. Okay, also in deinem Buch redest du auch über deine queere Identität.
Ja.
Das Queersein als Kind der Diaspora, als migrantisierte Person, alles so, unsere Identitäten sind ja komplex und irgendwie hat alles miteinander zu tun.
Ja, voll.
Du thematisierst es so wunderschön und du möchtest jetzt eins vorlesen für uns, richtig?
Oh, gerne, kann ich gerne machen.
Die Bühne gehört dir.
Sehr, sehr gerne. Also, vielleicht sage ich noch ganz kurz was dazu. In dem Gedicht geht es darum, dass manchmal, wenn man irgendwie noch dabei ist, seine Queerness nicht mal zu embracen, sondern wirklich sie festzustellen, erstmal in the first place, so, was bin ich eigentlich?
Wir fangen bei zero an.
Let's start from the ground.
Oh.
Dass man, dass manche irgendwie vielleicht eine Entscheidung für einen vorgetroffen haben, bevor man sie selbst getroffen hat. Und das ist nimmt Empowerment so weg.
Mhm.
So, versteck dich doch nicht, so. Und wenn man sowas vielleicht weniger sagen würde, oder so Begriffe wie you're still so in the closet, weniger verwenden würde.
Das hat jemand zu dir gesagt?
Ich glaube, das hat jemand nicht nur zu mir gesagt, sondern so.
Das wird vielen queeren Menschen. Wow.
Ist sicherlich. Und ich glaube, wenn man sowas weniger hören würde, dass man auch viel empowerter wäre, einfach zu sprechen.
Ja.
Genau, und darum geht es auf Seite 18 in meinem Buch. Das Gedicht heißt Outing. Ich fühle mich wie ein Paket, das für mich selbst bestimmt war. Per Einschreiben geschickt, erst öffnen nach dem Unterschreiben. Unterschreiben und wissen, was es ist. Wenn sie mich fragen, was sie immer fragen, fühlt es sich an, als hätte mich der Postbote verraten, mein Paket verschenkt und alle anderen unterschreiben lassen, bevor ich es hätte tun können.
Dankeschön.
Ja, was ich so krass finde, ist, dass ich weiß nicht, ich glaube, als Migrant und als POC, wenn man dann noch zusätzlich eine queere Identität hat, ist es voll schwierig, Anschluss zu finden. Ich habe in meine Vergangenheit geschaut und geguckt, dass ich nicht unbedingt das weiße Verständnis von Queersein habe, sondern mein Queersein manifestiert sich in vielen anderen Dingen und überhaupt, wer bestimmt das schon? Und diese Definitionsmacht von Queersein zu bestimmen, von Queersein, von weißen Menschen, das finde ich manchmal tricky, weil ich mir denke, okay, mein Queersein ist vielleicht auf jeden Fall, it involves way more Hip-Hop and Rap, als vielleicht jetzt in der Pop-Culture vorhergesagt wird, vorherbestimmt wird. Und ich ziehe mich so und so an. Und deswegen ist mein Queersein vielleicht nicht schlechter, es ist nur anders. Und ich denke, mit diesen Herausforderungen haben viele POCs und migrantisierte Gruppen zu treffen. Das ist mir gerade irgendwie noch eingefallen.
Voll. Das ist auch das Gefühl, nicht genug zu sein für irgendeinen Space.
Ja, und nicht also, reinzupassen.
Genau. Ja, ja, die Checkliste, Fall. Die da irgendwie so imaginär an der Wand hängt, bevor man in diesen Raum betritt.
Ja.
Die Checkliste hat man vielleicht nur so die Hälfte mit
Häkchen oder so. Ich schwöre dir, ne, weil ich sage es dir ehrlich, wie es ist. So, ich habe das Gefühl, no front here. Aber ich werde dafür jetzt nicht gecancelt oder so, aber ich würde schon sagen, dass wir in der schwulen Community, in der queeren Community ein Problem haben mit superficial sein, Oberflächlichkeiten in gewisser Hinsicht.
Ja.
Und ich glaube, dass migrantisierte Gruppen vor allem dann wegen ihres Aussehens und der Wahrnehmung dann auch viel stärker davon betroffen sein können manchmal. Mhm. Und das finde ich manchmal wahnsinnig schwierig. Und dann, wie du gesagt hast, dann ist einfach so dieser Punkt in der Checklist. Naja.
Kein Sixpack, du kommst hier nicht rein oder so banale Sachen, I don't know.
Ja.
Voll. Es ist ja, also der queere Space ist ja auch nicht in einem Vakuum vom Rest der Gesellschaft, wie auch so in allen anderen Spaces haben wir eine weiße Normschönheit irgendwie.
Ja, und extrem.
So, auch das lebt weiterhin in diesen Räumen fort, auch wenn sie kritisch sind oder woke. Hat man das oft oder auch auf dem ganz anderen Ende des Spektrums Fetischisierung und Exotisierung von BIPOCs in queeren Räumen hat man ja auch oft. Und dann ist es schwer, da durchzunavigieren irgendwie und seinen Platz irgendwie zu finden. Ja, willst du einfach das zweite Gedicht, was wir rausgesucht haben, auch noch mit uns teilen? Ich will den ganzen Leuten nicht vorenthalten.
Ja, voll gut, weil ja, was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist zu dem zweiten Gedicht, das du auch am Anfang
angekündigt.
Danke, lack of words. Gedichte schreiben, aber lack of words, ja, das struggle, ich schwöre dir.
Deutsche Sprache,
Schere Sprache. Einen, es ist einfach so. Es ist wichtig, das einfach zu verstehen, dass es Schmerz braucht seinen Platz und Schmerz hat in diesem Buch auf jeden Fall auch seinen Platz gefunden. Aber mir war es irgendwie wichtig, auch Sachen zu schreiben, die wirklich ein bisschen Empowerment schaffen können oder einen Ansatz dafür geben, zu sagen, hey, shit's tough sometimes, aber auf der anderen Seite, man lässt sich oft selbst dann doch nicht im Stich. Und man kriegt das dann irgendwie doch hin und man ist gar nicht so allein, wie man denkt. Und deswegen habe ich was geschrieben, was ein bisschen damit zu tun hat. Und ja, ich würde es vorlesen.
Ja, bitte.
Okay. Ich weiß, du hast Angst, die ich dir nicht nehmen kann. Und ich weiß, du wirst dich alleine fühlen. Es wird wehtun, wenn sie es erfahren. Aber auch weiß ich, wie mutig du gewesen sein wirst. Und wenn du dich daran erinnerst, dass du dir die Angst selbst genommen hast, wirst du dich umgeben von allen trotzdem manchmal einsam fühlen. Aber du wirst nicht allein sein. Das weiß ich.
Oh. Wow.
Ja.
Das ist so voll trostspendend.
Ja, auf jeden
Fall. Also wenn ich dann an meine sehr dunklen Tage zurückdenke, es ist so der Gedanke, dass ich nicht alleine bin, auch wenn es einem so vorkommt irgendwie, zu wissen, dass man nicht alleine ist. Und wenn du nicht da wärst, irgendjemandem würdest du fehlen.
Ja.
Dass dieser Gedanke...
Ja, ich denke auch. Ich denke auch, dass man, wie ich vorhin auch meinte, irgendwie sowieso voll oft einfach in dieser Situation ist, dass man... Wir als Menschen leben einfach in einer Gesellschaft, wo wir es ständig nur mit uns... Wir müssen viel alleine schaffen. So. Wir müssen viel alleine schaffen und ich glaube, daher stammt auch dieses Einsamkeitsgefühl, weil wir oft einfach das Ding haben, Alter, wir wollen irgendwie andere Leute auch gar nicht mit unserem Stuff belasten oder schwer machen oder so.
Voll.
Aber ich denke, und das ist auch wirklich, was ich mit Nachdruck sagen will. Ich finde so Dialog und auch Achtsamkeit gegenüber seinen Mitmenschen extrem wichtig, weil was wären wir für eine Gesellschaft irgendwann am Ende des Tages, oder?
Ja,
So, dieses
das kann man
Armutszeugnis, ist das
eigentlich.
irgendwie so ein bisschen
Ja.
dieser extreme, individuelle, alleinige
Dieser
Weg?
Ellenbogenkultur so,
Ja,
ne?
safe.
Ja, und ich muss sagen, ich habe diesen Struggle auch so, oh mein Gott, bloß nicht jemandem sagen, wie schlecht es dir geht. Alle haben noch ihre Probleme so und muss nicht, aber wenn ich mich dann getraut habe, das mit jemandem zu besprechen oder mich zu öffnen, wurde ich nie zurückgewiesen und ich habe mich danach immer besser gefühlt. Und es war keine Belastung, ganz im Gegenteil, sondern es hat die Beziehung, die Bindung gestärkt, nochmal Vertrauen bewiesen, man ist sich näher gekommen auf dieser Ebene. Und deswegen Appell an die Zuhörerinnen, wenn ihr euch irgendetwas belastet oder wenn ihr über etwas reden wollt, dann bitte geht zu euren Nächsten und öffnet euch und teilt es mit jemandem, weil es alleine frisst es doch einen einfach nur auf innerlich und man dreht sich im Kreis, man kommt irgendwie nicht weit und man wird verrückt. Meistens ist es so, wenn man einer außenstehenden Person erzählt, was einem im Kopf abgeht, dann können die einen erstmal so runterholen
Ja,
und so
voll.
Realitätscheck einmal so machen mit einem.
Ich denke auch, dass es einfach voll wichtig ist, irgendwie gewisse Defense-Mechanismen zu etablieren. Und bei mir war das halt das Schreiben so. Und das kann für die eine Person das Malen sein, für die andere Person das Singen sein. Es muss auch nichts zwangsläufig nichts Kreatives sein, so, ne? Es ist gar nicht der Maßstab, aber ich denke, in einer bestimmten Art und Weise vielleicht auch Sachen auszudrücken, kann viel Freiheit schaffen.
Das sind richtig schöne Abschlussworte, finde ich. Ich weiß gar nicht, was ich da noch hinzufügen soll. Weil Freiheit ist ja das am Ende, wonach wir alle streben,
Auf jeden
einfach.
Fall, safe.
Ja. Möchtest du noch etwas sagen? Irgendwas,
Ja.
was dir auf dem Herzen liegt? Welche eine Frage habe ich noch?
Okay, nee, eigentlich hatte ich. Nee, das wird gar nicht sein.
Dürfen wir uns auf mehr von dir freuen? Das ist natürlich die Frage, auf die alle hören wollen, glaube ich. Kommt noch was von dir? Bist du jetzt Fulltime-Autor und Gedichteschreiber?
Also, sagen wir es mal so. Was das Schreiben anbetrifft, bin ich. Das ist immer ein Prozess, den ich ganz für mich alleine mache. Also jetzt so vor allem das erste Schreiben oder das erste Mal irgendwie ein größeres Projekt zu machen, war eine Sache für mich, die unbeschreiblich schön war. Und ich glaube, in dieser Form auch nie wieder haben werde, weil ich mich auch so frei gefühlt habe und wie ich mich jetzt auch nicht mehr fühlen kann, weil es ist schwierig, manchmal sich frei von Erwartungen zu machen, wenn man publiziert hat, Sachen veröffentlicht, vor allem in der Kunstwelt. Und es ist so lustig, weil als ich das erste Buch gedroppt habe, war eine Rückmeldung von einem Kumpel von mir: Ey, das ist voll dünn. So, das ist ein
Und
richtig
er hat
dünnes
selber ein
Buch.
dickeres Buch geschrieben, oder?
Nee, aber ich glaube einfach,
Jetzt.
die Leute sind hungry, you know? So,
Ja.
die wollen Sachen machen,
Wir wollen
so.
mehr.
Ja, ich weiß.
Also nächstes Mal bitte doppelt so viele Seiten mindestens. Das ist meine Erwartung an dich.
Wenn was kommt, dann wird das die Öffentlichkeit schon merken.
Na gut, ihr werdet es auch hier auf Gedankensalat dann erfahren, auf jeden Fall. Und bevor ihr jetzt wegschaltet, geht mal auf Instagram, da gibt es nämlich eine Verlosung.
Yes.
Fad hat mir zwei signierte Exemplare gegeben.
Piu, 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 piu.
Piu, 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 deine Schrift ist so schön. Und
Dankeschön.
sogar ein Herzchen.
Yes, of course.
Ihr habt also die Gelegenheit, eins von zwei Exemplaren zu gewinnen.
Ja.
Alle Konditionen zur Verlosung findet ihr unter dem Beitrag. Ihr werdet schon finden. Guckt
Ja.
einfach. Mit ein bisschen Glück könnt ihr auch das Buch in den Händen haben.
Ja. Aber viel Freude damit, wer gewinnt. Und
Ja.
schreibt mir, ich will euer Feedback.
Yes, please. Und geht auch rüber zu FAD, bitte. Und lasst ein bisschen Liebe da. Findet ihr
Yes.
auch in den Shownotes. Und wir freuen uns, also im Namen von allen, wir freuen uns mehr, wenn mehr von dir kommt.
Vielen Dank für den Podcast und für die
Ich danke dir. Danke, dass du
Selbsteinladung
da warst.
nochmal. Gerne.
Bis zum nächsten
Dann
Mal.
bis bald.
Ciao.
Ciao, ciao.
Produktion, Idee, Konzept, Redaktion, Schnitt und Coverillustration von Edward Nudilmas. Intro von Dönerboy.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.